Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Angst haben wir wahrscheinlich alle vor irgendwas, vielleicht auch vor richtig großen Dingen. Angst vor dem Klimawandel oder vor einer Islamisierung oder vor Gewalt und Terror oder dass unsere liberale Demokratie in Gefahr sein könnte. Über solche Ängste sprechen wir jetzt und darüber, welche fatalen oder vielleicht auch guten Folgen solche Ängste haben können. Die Lesart heute aus dem Essener Grillo-Theater. Und da ist zu Gast zum einen Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Die kämpft schon ihr politisches Leben lang für die Freiheit und gegen die Angst, wenn man so will. Sie ist zweimal Bundesjustizministerin gewesen, einmal zurückgetreten, weil sie den großen Lauschangriff nicht mittragen wollte. Das ist jetzt 20 Jahre her und ihr Buchtitel, der gibt schon ein bisschen eine Antwort auf diese Eingangsfrage. Der lautet nämlich Angst, Essen, Freiheit auf, warum wir unsere Grundrechte schützen müssen. Guten Tag.
Ja, grüße Sie.
Das mit dem großen Lauschangriff, das ist jetzt, wie gesagt, lange her und es ist seither auch eine Menge an Sicherheitsgesetzen dazugekommen. Wenn Sie an den heutigen Tag denken, an welcher Stelle hat denn ein solches Sicherheitsgesetz an Ihrer Freiheit geknabbert oder die aufgefressen?
An Sicherheitsgesetzen ja natürlich die Gesetze zur Online-Durchsuchung. Wenn ich gerade mit Blick auf mobile Endgeräte, Digitalisierung betrachte, wie Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte dadurch beeinträchtigt werden können. Das ist, glaube ich, somit der tiefste Eingriff gewesen. Aber ganz aktuell, ja, jetzt spielt die Online-Durchsuchung für den Verfassungsschutz eine Rolle. Der hat sie bisher noch nicht. Und Kinder sollen mit allen Daten unter 14 Jahren am liebsten von der Geburt an erfasst werden. Manchmal denkt man, irgendwo muss doch mal die Spirale zu Ende sein, aber Sicherheit hat nach oben hin keine Begrenzung.
Eine Sicherheit, die propagiert wird, häufig aus Angst vor Terror. Wir reden über Angst und Frank Bies ist ebenfalls dabei, ein Historiker mit seinem Buch Republik der Angst, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Guten Tag, Herr Bies. Und in diesem Buch, da lese ich bei Ihnen, ja, Angst ist was Ambivalentes, aber die Angst hat die Bundesrepublik eigentlich überhaupt erst stabil und erfolgreich gemacht. Wie kommen Sie denn darauf?
Ja gut, Angst ist, wie wir alle wissen, ein unangenehmes Gefühl. Wir kennen sie aus der Alltagserfahrung. Ich glaube aber auch, dass es ein sehr vielschichtiges Gefühl ist, auch ein sehr ambivalentes Gefühl mit ganz unterschiedlichen Wirkungen. Und ich stimme völlig mit Frau Leuthäuser-Schnarrenberg überein, dass Angst Freiheitsrechte unterminieren kann, dass sie dazu beitragen kann, Bürgerrechte zu unterminieren, aber ich glaube auch, dass Angst in der Geschichte der Bundesrepublik immer auch eine produktive Funktion gespielt hat. Einfach deshalb, weil die Zeitgenossen der Bundesrepublik immer wussten, dass die Demokratie auch scheitern kann, dass eine politische Katastrophe, wie sie im Fall des Nationalsozialismus stattgefunden hat, möglich ist und dass sich aus diesem Bewusstsein für die Unwägbarkeiten, für die Unsicherheiten der Zukunft eine Art stabilisierende Funktion ergeben hat.
Ebenfalls zu Gast ist Jens Dirksen, der Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Die WAZ ist Medienpartner dieser Lesart, die der Deutschlandfunk Kultur mit dem Essener Schauspiel und der Buchhandlung Proust veranstaltet. Guten Tag, Herr Dirksen.
Guten Tag.
Ich hatte ja beim Lesen dieser beiden Bücher den Eindruck, die sind zwar sehr unterschiedlich, haben aber dann doch immer wieder Überschneidungen und eigentlich beschreiben die fast dieselben Phänomene, nur unter unterschiedlichen rhetorischen Vorzeichen. Wie ging Ihnen das?
Ja, das ist so. Ich glaube allerdings, das war gerade schon wieder ein bisschen verkürzt, ich glaube, das, was die Bundesrepublik wirklich stark und stabil gemacht hat, war nicht die Angst, sondern der Umgang mit der Angst. Ja. Das ist das Entscheidende. Und das ist ja auch das Thema von Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Um einen winzigen Ausschnitt zu nehmen, bei Herrn Bies bin ich daran erinnert worden, dass ein Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel zur Hochzeit des RAF-Terrors gesagt hat, auf die Forderung nach der Verschärfung von Gesetzen, hat Hans-Jochen Vogel gesagt, es würde vollkommen ausreichen, die bestehenden Gesetze zur Anwendung zu bringen. Diese Coolness, diese Gelassenheit und diese Standfestigkeit würde man sich heute wirklich vehement wieder wünschen. Mir ist der Kontrast zu heutigen Politikern, die ja wirklich reflexartig nach jedem, aber auch nach jedem Terrorereignis sofort eine Verschärfung von irgendwelchen Gesetzen fordern. Diese Reflexhaftigkeit, wir wissen es, dient, ist rein rhetorisch, dient nur dazu, die Menschen zu beruhigen und hat inhaltlich, substanziell überhaupt nichts beizutragen zu mehr Sicherheit.
Und paradox ist es dann, entschuldigen Sie, wenn eine Verschärfung gefordert wird, die schon existiert, von der man es aber nicht gewusst hat. Das war also in Zusammenhang mit Abschiebehaft, die auf den Anis Amri, den Attentäter auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, hätte angewandt werden können. Den hätte man vorher, weil er ja seine Identität durch zig Ausweise vertuscht hat, festnehmen können. Als es passiert, hat man gesagt, jetzt muss man die Regeln ändern. Dann hat man festgestellt, den gibt es ja, den Paragraphen. Also das fand ich, war dann Absurdistan.
Auf solche Themen kommen wir, glaube ich, noch ausführlich. Herr Bies, Ihnen ist gerade schon gesagt worden, Sie hätten jetzt etwas verkürzt dargestellt. Ich glaube, Sie stellen natürlich sehr ausführlich dar, weil Sie die Bundesrepublik seit 1945 schildern. Und vielleicht erklären Sie uns mal zu Beginn, wie Sie überhaupt persönlich auf dieses Thema gekommen sind. Da lese ich 1983, Sie sind ein junger Mann, Sie gucken den Anti-Atom-Tod-Film The Day After und Sie gehen im sterbenden Wald spazieren und haben irgendwie Angst und sind gleichzeitig sehr glücklich dabei.
So ist es. Ich bin ein Kind der Angstkultur der 80er Jahre. Das war die Zeit, in der ich politisch sozialisiert wurde, insbesondere in der Westdeutschen Friedensbewegung, die ja die größte Protestbewegung in der Geschichte der Bundesrepublik war, bei weitem, mit Demonstrationen bis hin zu 500.000 Menschen, die sich eingesetzt haben gegen die Verwirklichung des NATO-Doppelbeschlusses. Und ich stand 1983, war ich nicht nur im Wald, sondern stand auch in dieser Menschenkette, die sich auch gegen diesen Doppelbeschluss gewendet hat. Und in der Tat war das eine Bewegung, die von Angst getrieben war und auch von einem Verständnis, dass Angst eigentlich die einzig adäquate Reaktion ist auf diese existenzielle Bedrohung. Und man daher auch eigentlich die Angst gerne öffentlich gezeigt, öffentlich demonstriert hat, fast zur Schau gestellt hat. Deswegen war ich stolz darauf damals. Genau. Hatte mir immer gehofft, dass es vielleicht auch beim anderen Geschlecht gut ankommt. Das hat dann nicht immer so funktioniert, aber so war das damals.
Frau Leutscher-Schnarrenberger, gab es bei Ihnen auch so ein frühes Erlebnis, das Sie so geprägt hat, dass die Freiheit so zu Ihrem Lebensthema geworden ist?
Also als ich das erste Mal nicht in einer Partei sein, politisch aktiv wurde. Das war im Zusammenhang mit dem Paragraphen 218. Da ging es um die Abschaffung des Paragraphen 218. Das war Anfang der 70er. Da hatte ich gerade begonnen zu studieren und das hat mich mobilisiert. Nachher kam ja dann der Stern-Titel, an den sich noch viele erinnern, aber dahin zu kommen, dass man eine Bestimmung abschafft, ja mit wirklich auch hoher Sanktion, einen Straftatbestand, der wirklich Freiheitsstrafe bedeutet hat, und damit einen einseitigen Blick auf einmal das Selbstverständnis der Frauen, die natürlich jetzt nicht sagen, ich treibe ab, weil ich Tennis spielen gehen will, was ja immer so ein bisschen unterstellt wurde, sondern in einer Notlage mit großer Verantwortung und dass das dann so bestraft werden sollte, das hat mich wirklich mobilisiert und da habe ich an einer Unterschriftenaktion teilgenommen und da war ja auch richtig was los. Nicht so viele, 500.000, aber da waren die sensiblen Frauen unterwegs.
Das hat Sie dann geprägt. In diesem Buch jetzt schreiben Sie aber anlässlich 70 Jahre Grundgesetz über die Grundrechte, die Sie bedroht sehen. Und ich glaube, in jedem zweiten Kapitel mindestens lese ich dann immer noch den Satz, dass Sie da übrigens entweder geklagt haben oder gegen Klagen gerade. Welches ist denn Ihre Lieblingsverfassungsbeschwerde, die Sie angestrengt haben?
Also natürlich die erfolgreichsten zwei waren einmal die gegen den großen Lauschangriff. Da ist ja dann das Gesetz, das nach meinem Rücktritt vom Parlament verabschiedet wurde. Ich habe ja dann im Bundestag als Abgeordnete dagegen gestimmt. Das war dann verfassungswidrig und musste neu, sehr viel enger anders eingebettet, verbunden mit einer Grundgesetzänderung entschieden werden. Und die zweite erfolgreiche war diese anlasslose Vorratsdatenspeicherung, also diese technischen Telekommunikationsverbindungsdaten, die auf Vorrat gespeichert werden sollen, um sie dann zu späteren Zwecken mit Richtervorbehalt zu verwenden. Und da waren 35.000 Bürgerinnen und Bürger. Die Digitalisierung macht es möglich, dass das natürlich viel leichter ist, dann da auch Unterstützer zu haben. Und das war auch ein voller Erfolg. Aber leider nicht so langfristig, denn
das Ding kommt immer wieder.
Das hat irgendwie 7 Köpfe. Und egal, welche Koalition da ist, jedenfalls vor allen Dingen die Große, die sagen, irgendwas geht schon, das machen wir jetzt dann mal. Und immer wieder wird es kassiert. Und der jetzige Zustand ist, der EuGH wird zum zweiten Mal sich damit zu beschäftigen haben.
Was ich an dieser Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung ja fast bezeichnend finde, ist, diese erste Klage war 2010, Sie haben gerade gesagt, 35.000 Bürger haben mit Ihnen gemeinsam geklagt Heute haben uns alle so dran gewöhnt, dass sie im Grunde fast alleine klagen müssen.
Auch in der zweiten Klage dagegen sind wir mehrere, aber jetzt nicht eine Massenbewegung. Fürs Gericht ist auch besser, es sind einige, denn am Ende sitzen natürlich einige wenige dann auch in einer mündlichen Verhandlung. Und das ist dann ja auch schon wirklich eine interessante, spannende, anspruchsvolle Verteidigung der eigenen Verfassungsbeschwerde, die man erklären muss.
Deprimiert Sie das, dass nicht mehr die ganzen Massen mitklagen, dass offensichtlich die meisten das heute achselzuckend hinnehmen?
Ich glaube nicht, dass es achselzuckend auch die Bürgerinnen und Bürger hinnehmen. Wenn man sieht, zu welchen Themen heute demonstriert wird, natürlich in kleinerer, überschaubarer Dimension, dann sind das doch immer wieder diese Themen, diese Polizeigesetze der Länder, Nordrhein-Westfalen, gerade auch das in Bayern. Da sind 40.000 auf die Straße gegangen und die CSU war im Mark erschüttert, obwohl sie das doch so toll erklärt hatten, dass das alles mehr Sicherheit bringt. Aber die Bürger nicht wollen, dass man bis zu 3 Monaten in Haft kommen kann, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, weil eine Gefahrenprognose gegen mich spricht. Also ich denke, da ist schon bei den Bürgern eine Sensibilität vorhanden. Und dann wirklich zu klagen, ja, das war damals, weil das wirklich auch eine Neuerung war mit der Digitalisierung und der Möglichkeit der Datenverwendung verbunden. Aber ich denke, das ist heute schon noch sehr präsent. Und alles das, was eben diese Datenverwendung angeht, ja, das sieht man schon sensibel, aber die andere Seite ist, wenn man selbst diese Geräte nutzt und selbst ganz viele Daten von sich preisgibt, die natürlich mit Handkuss genommen werden, denn darauf basieren die verschiedenen Geschäftsmodelle, dann sind doch häufig die Einzelnen sehr offenherzig und freizügig.
Sie sagen, Sie glauben, dass die Bevölkerung da durchaus sensibel ist. Haben Sie eine Erklärung im Laufe Ihrer beruflichen Zeit gefunden, warum denn eigentlich ein Innenminister nach dem anderen so gar nicht sensibel dafür ist? Und immer wieder, man muss es ja wirklich sagen, gegen das Verfassungsgericht läuft mit Ansage. Ja.
Also, dass ein Innenminister stärker die Sicherheit im Blick hat, ist eigentlich schon naheliegend, denn das ist ja eine der Kompetenzen des Innenressorts. Und da sitzen Verfassungsschutz und andere und die haben natürlich auch ihren Blick auf Gefährdungen und sie sehen eines, dass dann, wenn etwas passiert, natürlich die Verantwortung für die Sicherheit tragen, dann sofort auch angegriffen werden. Also die sind schuld. Und um dem auch irgendwo sofort zu borgen, wir haben aber alles gemacht, wir haben alle Gesetze, wir haben alles getan. Ich glaube, daher rührt auch so ein bisschen dieser Beweggrund, immer weiter zu drehen.
Trotzdem sind ja Innenminister qua Aufgabe für den Verfassungsschutz, für die Verfassung doch also, eigentlich zuständig. Ja,
also dass die dann übers Ziel hinausgehen und über die Stränge schlagen und dann die Verfassung verletzen, das ist durch überhaupt nichts zu entschuldigen. Und das wirklich das Bemerkenswerteste war, dass ja Otto Schily, der ja aus einer ganz anderen politischen Ecke mal kam, der hat ja auch RAF-Angeklagte verteidigt und war dann der Innenminister, natürlich in ganz schwierigen Zeiten, 9/11-Anschläge in den Vereinigten Staaten von Amerika, der dann also wirklich in einer Rasanz in ein paar Wochen Sicherheitsgesetze vorgelegt hat. Despektierlich wurden die von der Opposition, das waren wir auch, dann die Otto-Kataloge genannt. Und der hat eine Sache erfunden, das Grundrecht auf Sicherheit. Und das war in meinen Augen das Perfideste, was man überhaupt machen konnte.
Mittlerweile gibt es das super Grundrecht auf Sicherheit.
Ja, aber das ist dann wieder eingesammelt worden. Das war mein letzter Kollege, der Hans-Peter Friedrich, der hat gesagt, das ist ein super Grundrecht auf Sicherheit. Das gibt es nicht. Und die Mütter und Väter haben alles getan, damit sie das auch nicht herleiten können aus dem Grundgesetz. Denn wenn man das zu Ende denkt, führt das dazu, dass sie die anderen Grundrechte, Privatsphäre, Meinungsfreiheit, Persönlichkeitsrechtsschutz, vergessen können, weil wenn ein Grundrecht auf Sicherheit da ist, das heißt, sie haben ein Recht, der Staat tut alles zur Sicherheit, dann können sie die anderen Grundrechte in der Abwägung immer nach hinten schieben und deshalb gibt es das nicht, weil die Grundrechte, die sollten ja auch unsere Demokratie wehrhaft mitmachen, dass man da nicht beliebig mit umgehen kann.
Man merkt schon, dieses Buch ist ein flammendes Plädoyer für Grundrechte, für Freiheiten. Herr Bies, Sie wollen direkt einhaken?
Ja, ich wollte Frau Leuthäuser-Starnberger fragen, weil ich hatte so den Eindruck beim Lesen Ihres Buches, dass diese Sensibilität für die Bedrohung der Grundrechte, auch diese Sorge um die Zukunft der Grundrechte, eigentlich was Ähnliches ist als das, was ich in dem Buch beschrieben habe, als eine Art demokratische Ängste. Also die Angst um die Bedrohung der Demokratie, die Angst um die Bedrohung der Grundrechte, die Sie ja in dem Buch auch immer zurückführen auf die Erfahrung des Nationalsozialismus, auf die Diktaturerfahrung der Deutschen. Und das war für mich eine Argumentationsfigur, die ich eigentlich in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder gefunden habe, eben diese Sorge, diese Angst um die Demokratie, gerade basierend auf der Erinnerung an die NS-Vergangenheit. Und wenn ich das noch kurz hinzufügen kann, die Sorge um den gläsernen Menschen, die Privatheit der Daten, geht ja zurück auf das Volkszählungsurteil von 1983, ist eigentlich auch Teil dieser Angstkultur der 80er. Ja, wir sind also nicht nur in den Wald gegangen und haben uns in Menschenketten gestellt, sondern haben auch protestiert gegen die Volkszählung, als das zum ersten Mal ja wirklich auch, wenn ich mich richtig erinnere, öffentlich thematisiert wurde. Also auch das war eigentlich ein Produkt dieser Angstkultur der 80er Jahre.
Der Schnittpunkt zwischen den beiden Büchern. Ich möchte jetzt zu dem Buch von Herrn Bies kommen, Die Republik der Angst. Denn wir haben jetzt gemerkt, bei Ihnen, Frau Leuthold-Schnarrenberger, das Buch ist aufgebaut entlang der Grundrechte.
Ja, 70 Jahre.
Und Ihr Buch, Herr Bies, ist zeitlich aufgebaut, aber nicht so ganz chronologisch, sondern entlang von Angstzyklen, wie Sie das nennen. Können Sie da ein paar mal nennen, um uns das zu verdeutlichen?
Ja, es ist in der Tat der Versuch, die Geschichte der Bundesrepublik nicht als so eine Art lineare Erfolgsgeschichte zu erzählen, sondern wirklich als zyklisch, als Aufstieg und Niedergang spezifischer Ängste. Es geht los mit gewissermaßen der Urangst der Deutschen, der Vergeltungsangst, der Angst, dass die Alliierten Vergeltung üben würden und den Deutschen das zufügen würden, was sie selber den NS-Opfern zugefügt hatten, also insbesondere im Hinblick auf die jüdischen Opfer oder auch die Sklavenarbeiter. Es gab große Angst vor einem Aufstand der Sklavenarbeiter, vor Rache der Sklavenarbeiter.
Das waren ja sehr konkrete Ängste. Also man glaubte, die Juden würden dann am Jahrestag der Reichskristallnacht Morden durch die Städte ziehen. Mit Erlaubnis der Alliierten.
Genau, und daran sieht man eben auch, dass sich diese Ängste stützten auf ein, wie wir mittlerweile wissen, weit verbreitetes Wissen um die NS-Verbrechen. Und daraus leitet sich dann die auch relativ plausible Angst ab, dass einem selber nun das zugetan werden würde, was man den anderen zugefügt hatte. Ich glaube, die Ängste der frühen Bundesrepublik waren geprägt vor allem durch die unsichere äußere Situation als besetztes Land, als Land an der Vorfront des Kalten Krieges, also insbesondere die Kriegsängste in den 50er und 60er Jahren waren dann sehr wichtig. Das verschiebt sich dann mit der Entspannung des Kalten Krieges Mitte der 60er zu diesen inneren Ängsten oder wie ich es auch nenne, demokratische Ängste. In dem Moment tritt dann in den Vordergrund diese Vorstellung, dass es in der Bundesrepublik noch ein autoritäres Substrat gibt, das dann auch vor allem festgemacht wird an der Wiederkehr der Diskussion um die NS-Vergangenheit, die großen NS-Prozesse. Also der Auschwitz-Prozess beispielsweise 65. Und daran macht sich dann fest, diese Sorge, dass möglicherweise die Demokratisierung der Bundesrepublik doch nicht so tief verankert ist und dass es dieses Potenzial für eine autoritäre Transformation gibt.
Das zieht sich. Das sind Ängste, die wir wahrscheinlich alle noch gut in Erinnerung haben. Ich habe aber auch ganz verblüffende Ängste bei Ihnen gelesen. Ja. Sie geben denen ja allen sehr griffige Namen. Ja. Sie haben vorhin schon die Vergeltungsangst genannt, dann die demokratische Angst jetzt gerade. Es gab davor noch die moralische Angst und dergleichen. Und da war ich zum Beispiel total baff. Das wusste ich nicht, was für eine helle Panik herrschte. Anwerber für die französische Fremdenlegion würden herumwandern und die unschuldigen jungen deutschen Männer einsammeln. Das Ganze hatte auch noch irgendwie eine leicht homophobe Note. Ja. Können Sie das mal erklären?
Ja, das war in der Tat eine Panik in den frühen 50er Jahren, insbesondere in Südwestdeutschland, diese Vorstellung, dass es ältere Männer gäbe, sogenannte Werber für die Fremdenlegion, die dann junge deutsche Männer gegen ihren Willen entführen und praktisch in die Fremdenlegion schicken. Das hat sich dann nach einigen Jahren, also es gab Landtags- und Bundestagsdebatten dazu, es gab ein eigenes Gesetz, das die Werbung für die Fremdenlegion verboten hatte. Also es war wirklich ein Thema, das sehr präsent war in der Öffentlichkeit und auch in der politischen Diskussion. Es hat sich dann nach einigen Jahren herausgestellt, dass diese Werber tatsächlich nicht existieren, dass die meisten jungen Männer freiwillig in die Fremdenlegion gehen. Aber ich habe mich dann auch gefragt, also warum stieß diese Panik auf solche Resonanz? Was war es daran, dass diese Wirkung verursachte? Und da, denke ich, ist es wichtig, so diese symbolische Funktion dieser Ängste auch zu analysieren. Und da ist dann eben die Rede von dem Werber, dem schönen Fred, der im Bahnhofsviertel die Männer anspricht. Und es war dann ziemlich klar, dass damit auch so eine Art Angst vor Homosexualität, Homophobie artikuliert wird, die in den 50er Jahren sehr präsent war. Und Frau Leutheusser-Schnarrenberg hat sich ja sehr eingesetzt, dass sich das in Deutschland dann geändert hat mit dem Paragraph 175. Aber zu der Zeit war das natürlich noch ganz massiv vorhanden.
Und noch eine Angst, die mir auch nicht ganz bewusst war. Sie erzählen auch das Wirtschaftswunder sogar als Angstgeschichte. Wie das denn?
Ja, seltsam, ne?
Ja. Ja.
Naja, ich glaube, dass die Modernisierung und die Stabilisierung der Bundesrepublik wieder ihre eigenen Ängste produziert hat. Und ich versuche das festzumachen an einer Debatte, die ziemlich viel Ähnlichkeiten zeigt, auch mit der heutigen Debatte über Digitalisierung. Das war die Debatte über Automatisierung. Mhm. Also es gab Kommentatoren, die argumentiert haben, die Automatisierung wäre eigentlich die größere Zukunftstechnik als die Atomenergie. Und möglicherweise auch gefährlicher als die Atomenergie, weil es eben diese Vorstellung gab, dass Maschinen, Automaten die Arbeit übernehmen würden und Roboter uns ersetzen würden und damit praktisch die Arbeitsplätze verloren gehen würden. Und im Hintergrund war auch hier immer wieder diese Erinnerung an die Weimarer Zeit, als es schon mal eine Rationalisierungsepisode gab, die für Arbeitslosigkeit gesorgt hat. Und die Vorstellung war dann immer, dass eine derartige Entwicklung wieder hinführen könnte zu einer autoritären Wendung der Bundesrepublik. Also da verbinden sich dann die wirtschaftlichen und die politischen Ängste.
Und das sind ja immer wieder Momente, auch diese Warnungen vor den menschenleeren, vollautomatisierten Fabriken, die wir heute wieder genauso hören können. Oder dann auch in den 50ern in dieser demokratischen Angst, die Warnung, der Zustand 1965 sei genau wie in den 20er Jahren vor der Machtergreifung. Das sind so Ängste, die kommen einem so vor, als hätte man das gerade gestern noch in einem Zeitungsartikel gelesen. Ging Ihnen das auch so beim Schreiben des Buches?
Zum Teil ist man dann natürlich aber auch überrascht, weil ich glaube schon, dass die gängigen Erzählungen der Geschichte der Bundesrepublik das auch etwas glätten, weil im Nachhinein erscheint das natürlich alles als hoffnungslos übertrieben. Aber mir ging es eben in dem Buch auch darum, das Bewusstsein und die Perspektive der Zeitgenossen in den Mittelpunkt zu rücken. Und da ist es tatsächlich so, dass es, sagen wir mal, Mitte der 60er Jahre wenig Kommentatoren gab, die behauptet hätten, in der Bundesrepublik wäre alles prima.
Herr Dirksen, haben Sie bei der Lektüre dieses Buches oder dieser beiden Bücher irgendwie so Muster erkennen können, nach was eigentlich solche Ängste entstehen oder vergehen? Das scheint ja immer so nur eine Generation zu halten. Der Mechanismus ist der gleiche, aber irgendwie das Angstobjekt ist immer ein neues. Haben Sie das besser verstanden als ich?
Also was mir ein durchgängiges Muster erschien, ist, dass Angst immer dann ein schlechter Ratgeber ist, wenn man die Vernunft ausschaltet. Insofern, also das finde ich, sieht man bei Herrn Bies ganz gut, dass, wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, das Entscheidende ist nicht, ob man Angst hat oder nicht, sondern wie man mit der Angst umgeht. Das sagen einem ja auch Psychologen, dass man sich in der Art und Weise, wie man sich der Angst stellt, die Angst halt überwinden kann. Der Punkt ist aber, dass es ja bei Herrn Bies sind sehr, sehr verschiedene Ängste versammelt, finde ich. Und diese komische Episode mit der Angst vor den Werbern der Fremdenlegion ist für mich tatsächlich dann auch eine bizarre Episode am Rande, die nicht sehr zur Musterbildung beiträgt. Würde Sie gern fragen, Herr Bies, stammt der Buchtitel von Ihnen?
Ja.
Ich finde den ein bisschen vollmundig. Also hier bei meinen Freunden sagt man, der hat ganz schön auf die Brause gekloppt. Also in dieser Republik gab es immer Ängste, aber sie deshalb als Republik der Angst zu bezeichnen, halte ich für übertrieben. Ich glaube, das ist
unglaublich viel Hoffnung, nicht? Und Mut und Aufbruch. Sonst wären wir ja nicht heute da, wo wir jetzt heute sind. Da kann man auch vieles Negative sehen. Ich sehe ja auch einige Aspekte, wo ich auch sage, Leute, passt auf. Aber mein Zugang ist auf alle Fälle der, ich glaube, wenn man in Alarmismus verfällt, das ist das Allerschlimmste.
Lese ich nicht genau diesen Gedanken auch bei Ihnen, Herr Bies, dass natürlich Politiker, die eine Angst ansprechen, damit sogar noch verstärken?
Also Ängste, politische Ängste sind ja ganz unterschiedlich produziert worden. Sie werden teilweise produziert aus der Gesellschaft heraus in diesen Protestbewegungen, sind teilweise produziert worden auch von oben durch die Politik. Es gab auch Zeiten, in denen die Politik versucht hat, wie während der RAF-Zeit oder auch in der Frühzeit der Bundesrepublik, Ängste einzudämmen. Also das zeige ich ja auch, dass zum Beispiel die Adenauer-Regierung große Anstrengungen unternommen hat, die weit verbreitete Kriegsangst einzudämmen. Weil die natürlich ein Problem war bei der eigenen Politik der Wiederbewaffnung. Also es wurden Werbefirmen beauftragt, um ein Programm zu entwickeln, explizit, um Kriegsängste zu reduzieren, teilweise wieder durch die Mobilisierung anderer Ängste, also der Angst vor dem Kommunismus, also wo es dann so eine emotionale Balance gibt zwischen unterschiedlichen konkurrierenden Ängsten. Aber wenn ich noch
Entschuldigung, ja. ich will noch kurz erläutern, der Titel passt nicht zum Buch. Das Buch ist wesentlich differenzierter und im Grunde genommen wäre ja der richtige Titel Republik der Angst Überwindung gewesen. Und der verkauft sich natürlich nicht so gut.
Ja. Passt nicht
in eine Zeile. Ist auch viel zu lang.
Na gut, ich müsste Ihnen jetzt sagen, was der Alternativtitel gewesen wäre und warum der mir noch weniger gefallen hat. Aber das wäre dann, das wäre German Angst gewesen. Und das finde ich, das ist so eine, suggeriert halt eine Kollektivpathologie, von der ich gerade wegkomme, weil der Titel erklärt sich daraus, und dass es mir darum ging, die Rolle der Angst in einer Demokratie, in einer sich demokratisierenden Gesellschaft zu untersuchen, deswegen Republik der Angst, weil es natürlich historisch und auch in der politischen Theorie so ist, dass Angst immer eher mit Diktaturen in Verbindung gebracht wird. Und mein Argument ist eben, dass Angst auch in der westdeutschen Demokratie eine wichtige Rolle gespielt hat. Es soll natürlich nicht suggerieren, dass die ganze Geschichte der Bundesrepublik ausschließlich von Angst getrieben wurde. Das würde ich natürlich nicht behaupten wollen. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass der Titel das suggeriert. Ich würde aber gerne noch mal einen Punkt machen, das ist auch wieder ein etwas befürchtlich theoretischer Punkt, nämlich was den Status von Gefühlen auch angeht. Und ich glaube nämlich, dass dieser Kontrast von Gefühl und Verstand eigentlich in dieser Form nicht haltbar ist. Das ist mittlerweile auch von Psychologen und Philosophen wird so argumentiert. Wir wissen selbst aus der Neurowissenschaft, dass Gefühle ganz wichtige kognitive Elemente haben, dass Leute, denen im Gehirn zum Beispiel das Gefühlszentrum fehlt, nicht mehr in der Lage sind, richtige Entscheidungen zu treffen, dass Gefühl und Verstand sehr eng zusammenhängen und deswegen nicht als Gegensatz gesehen werden können und deswegen Angst auch nicht per se als irrational beschrieben werden kann, aus meiner Sicht.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass Sie den Alternativtitel German Angst so gar nicht haben wollten. Ja. Und jetzt vermute ich ja fast, dass der Vorschlag, diesen Titel zu nehmen, Sie überhaupt noch angespornt hat, ein so böses Kapitel über die German Angst zu schreiben, die bei Ihnen gar nicht gut wegkommt. Was stört Sie an diesem
Titel? Ja, das ist natürlich dieses geflügelte Wort, das immer wieder verwendet wird, das auch dazu dient, die Deutschen so als Volk der Angsthasen zu charakterisieren, als ob wir alle an irgendeiner psychischen Krankheit litten, ohne das wirklich zu wissen. Und das halte ich natürlich für nicht sehr weiterführend.
Wie ist der Begriff denn entstanden?
Mein Versuch ist genau, diesen Begriff zu historisieren, zu zeigen, in welcher Situation er genau entstanden ist. Und es ist in der Tat ein Begriff, der in den 80er Jahren, vor allem dann in den 90er Jahren entstanden worden ist, vor allem als Kritik an der deutschen Nichtbeteiligung am ersten Irakkrieg. Also da wurde das dann in der Öffentlichkeit auch vom Ausland thematisiert, dass das eine Folge dieser langfristigen Traumatisierung des Zweiten Weltkrieges sei, also dieser spezifischen German Angst, meistens von konservativer Seite, also Kritik am linksgrünen Pazifismus. Wir haben es vorhin schon besprochen, die Partei von Frau Leutheusser-Schnarrenberger hat das dann 2017 in ihrem Parteiprogramm nochmal aufgenommen, das dann unter dem Motto stand, German Mut statt German Angst.
Das steht in meinem Buch. Ja. Und dieses Buch, das heißt Republik der Angst von Frank Bies, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Er ist hier zu Gast in der Lesart, genauso wie Jens Dirksen von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger mit ihrem Buch Angst, Essen, Freiheit auf, warum wir unsere Grundrechte schützen müssen. Ja, German Mut statt German Angst war einer dieser Slogans. Ein anderer war Digital First, Bedenken Second. Wo ich nun ganz stark vermute, dass dieses Plakat nicht von Ihnen stammte.
Sie vermuten genau richtig. Ich halte auch von der Aussage nichts. Ich halte sie auch für falsch. Sie sollte, es war in einem Wahlkampf ein Plakat, es sollte zum Ausdruck bringen, man ist für technologische Entwicklung, für Fortschritt. Man sieht nicht überall nur Bedenken, hinterfragt immer alles, stellt alles in Frage. Aber man muss es gleichgewichtig sehen. Man muss einmal sehen, jawohl, da sind technologische Entwicklungen. Das ist jetzt mit der Digitalisierung der Fall, die ja dynamisch im Gang ist und wo wirklich heute Ihnen niemand sagen kann, wohin das noch führen wird. Künstliche Intelligenz ist ein auch weiteres Element dabei. Aber man muss neben diesen großen Chancen und diesen Veränderungen und den Veränderungsprozessen, die das mit sich führt, auch immer sehen, was sind da auch für Risiken mit verbunden. Denn das muss man mitdenken. Jetzt fängt Herr Zuckerberg, nachdem es zig Skandale gegeben hat bei Facebook, mit den Daten an und sagt, jetzt brauchen wir aber mal eine bessere Regulierung, obwohl er mit allem, was er nur kann, agitiert hat, damit es ja nicht zu europäischen Datenschutzstandards kommt, weil er da sein Geschäftsmodell gefährdet sah. Also es gibt eben Risiken und die muss man gleich auch mitdenken, nicht von Angst getrieben sein nach dem Motto, jetzt müssen wir im Wald gehen und warten, bis dieser Spuk mit der Digitalisierung vorbei ist. Das geht nicht, wir können auch keinen Stecker ziehen, ist alles nicht möglich. Also wir müssen sehen, wie wir Risiken erkennen, Gefahren sehen und was man auch zu ihrer Minimierung machen kann und was auch der Einzelne in seinem Verhalten vielleicht da zu seinem eigenen Schutz mitmacht.
Sie haben jetzt einiges angesprochen, unter anderem künstliche Intelligenz. Und in Ihrem Buch geht es aber auch noch viel um Biometrie, die dann ja eng verknüpft wird mit künstlicher Intelligenz. Also, dass wir ausgemessen werden, vermessen werden mit Iris-Scans und Fingerabdruck. Das kommt uns vielleicht noch ganz easy vor, weil wir das ja noch halbwegs unter Kontrolle haben, wo wir unseren Daumen drauf drücken. Was macht Ihnen da mehr Sorgen?
Natürlich sind biometrische Merkmale in unterschiedlichen Kontexten verwendet, zum Beispiel auch heute schon in Hotels mit der Iris. Wenn ich da irgendwo in einem Land wäre, wo ich nicht weiß, wo diese Erkenntnisse dann landen, wer vielleicht auch mit mir da in das Zimmer geht, das können Sie ja alles nachvollziehen dadurch, wie lange man sich aufhält. Also eigentlich alles, was Sie machen, in irgendeiner Form versucht wird zu erfassen, der Druck, mit dem Sie auf die Tastatur hauen, der gibt ja auch lässt ganz viele Aufschlüsse zu, auch mit aufs Geschlecht, auch in was für einem Erregungszustand sie sich befinden.
Frauen und Männer tippen auch unterschiedlich.
Wird danach behauptet, dass man das als ein Element zusammen mit anderen sehr wohl benutzt, um eben zu unterscheiden, wer sitzt da gerade und wer gibt nun diese Dinge von sich oder hinterlässt diese Datenspuren, die dann wiederum ja zu einer Prognose führen. Und das ist ja das Entscheidende. Nicht, dass ich jetzt sage, also der und der sieht so aus und der hat die Empfindung, sondern wie wird der sich verhalten? Was kann man für eine Prognose über künftiges Verhalten abgeben? Weil dann kann man daraus Muster entwickeln. Und diese Muster sind natürlich ganz, ganz, sag mal, wunderbar für Werbung, die man ganz zielorientiert, zielgenau schaltet. Das ist ja ein wesentliches Einnahmekriterium.
Das sagt Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Frank Bies, Ihre beiden Bücher, die haben große Unterschiede. Ich habe aber vorhin schon gesagt, die treffen sich an vielen Punkten immer wieder. Und ich hatte ja, bevor ich die beiden aufgeschlagen habe, fest damit gerechnet, dass es die größten inhaltlichen Überschneidungen beim Thema Terrorangst gibt. Den Eindruck hatte ich aber gar nicht, sondern ich entdecke vor allem viele, viele Gemeinsamkeiten, was Angst vor Flüchtlingen betrifft, was Pegida betrifft und was AfD betrifft. Da haben Sie, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, mehrere Kapitel zum Thema Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit und Sie, Herr Bies, haben sich da am Ende an ein Kapitel herangewagt, wo ich fast ein bisschen überrascht war, weil ich dachte, na, ein Historiker, der über die Gegenwart schreibt.
Sowas, ne?
Ja, sowas. Dürfen Sie das?
Ich muss sagen, ich habe bei dem Kapitel gedacht, endlich. Ja. Es ist schon klar.
Soll ich mal ehrlich sagen, ich habe damit angefangen.
Da waren Sie sicher nicht die Einzige, vermute ich mal.
Ja, ich auch.
Ne, also das ist natürlich wirklich eine Frage, die man sich stellt. Und was mich überrascht hat bei der Aufnahme des Buches, ist, wie sehr die Aufnahme des Buches von diesem letzten Kapitel bestimmt war. Und mein Gedanke war einfach der, dass ich mich eben fragen würde, also wann soll ich denn öffentlich oder politisch Stellung nehmen, wenn nicht jetzt, wenn ich schon über so ein Thema schreibe und wenn es nicht diese offensichtlichen Bezüge gäbe zur gegenwärtigen politischen Situation, weil das ja völlig klar ist, dass der Rechtspopulismus eine Bewegung ist, die getrieben wird von Ängsten, von der bewussten Mobilisierung von Ängsten, in dem Fall aber nicht von Ängsten vor abstrakten Bedrohungen, also Privatheit, Datenklau, Atomkrieg, Radioaktivität, sondern, und das halte ich für einen ganz wichtigen Unterschied, von Ängsten vor bestimmten Menschen. Weil der Versuch ja dann immer der ist, das Angstobjekt zu beseitigen. Also das, was Angst macht, wegzubringen. Und das ist der Punkt, in dem Angst in andere Emotionen umschlagen kann, nämlich in Hass und Gewalt. Und darin sehe ich so die emotionale und psychologische Funktionsweise des Rechtspopulismus.
Warum diese Ängste vor als fremd empfundenen Menschen oder vor Muslimen überhaupt so laut geäußert werden und auch so als politisches Argument überhaupt wahrgenommen werden. Da habe ich dann gemerkt, da unterscheidet sich Ihr Buch dann halt doch von dem aktuellen, sondern lese ich wieder den Historiker, nämlich mit der überraschenden Erkenntnis ihrerseits, dass die eigentlich etwas übernommen haben, was die 68er erfunden haben.
Ja, die haben es nicht erfunden, aber in der Tat, das Buch ist auch der Versuch einer Gefühlsgeschichte der Bundesrepublik, die das versucht, die Rolle von Gefühlen in der Politik zu analysieren, auch die Art und Weise, wie sich diese Rolle verändert hat. Und da ist es eben so, dass in der Frühzeit der Bundesrepublik die öffentliche Artikulation von Gefühlen größtenteils verpönt war. Man wollte sich als sachlich, rational geben. Und das ändert sich dann unter anderem mit den 68ern, dass nun diese Vorstellung, dass Gefühle in der Politik auch eine Rolle spielen müssen, sehr populär wird. Und meiner Ansicht nach steht der Rechtspopulismus in der Kontinuität dieser expressiven Gefühlskultur, dieser bewussten Mobilisierung von Gefühlen in der Politik.
Also Pegida sind die Erben von 68?
Naja, das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob die 68er für Pegida verantwortlich wären. Also ich würde jetzt keine Kausalbeziehung konstruieren.
Ja, die Mobilisierung von Gefühlen für Politik, die hatten wir 33 bis 45. Also da ist mindestens auch eine Traditionslinie.
Naja, das war ja auch der Grund, warum man sich dann in der Nachkriegszeit zunächst mal rational gegeben hat, weil man reagiert hat auf das, was empfunden wurde als Art emotionale Exzess während der Nazi-Zeit. Was Pegida mit 68 in der Tat gemein hat, ist die Wendung gegen den Staat. Weil es war ja historisch immer so, dass sich eigentlich die Linken gegen den Staat gewendet haben. Also zum Beispiel die Umweltbewegung in Deutschland war sehr stark fixiert auf einen angeblich autoritären Staat. Die Studentenbewegung natürlich auch. Und das ist jetzt praktisch gewandert nach rechts. Und jetzt ist es so, dass die Kritik an den Eliten, am Staat, nicht primär von links, sondern von rechts kommt.
Und man empfindet es als sein, das habe ich mir aufgeschrieben aus Ihrem Buch, als ein Recht auf Zorn, Empörung und männliche Selbstbehauptung. Also dieses Männlichkeitsding, das ist ja ganz spannend, weil sich das ja wirklich durch die Bundesrepublik durchzieht. Wir hatten das mit den Werbern vorhin, dann die 68er, wo es plötzlich darum ging, eine sensible Männlichkeit zu erfinden. Ob die so sensibel war, sei mal dahingestellt. Und jetzt plötzlich wieder eine brachiale Männlichkeit.
Ja gut, warum ist die so wichtig? Ich habe mit mehr oder weniger großem Erfolg versucht, diese sensible Männlichkeit zu praktizieren in meinen Jugendjahren. Und diese neue Betonung von Männlichkeit ist ja eine Wendung dagegen. Ist eine Wendung gegen die Vorstellung einer weicheren Männlichkeit, die ja auch aus 68 kommt, die in der Alternativkultur dann stark verankert war und jetzt wieder so dieses Beharren auf Zorn, auf Wut, also von Sloterdijk wird das ja auch propagiert, hängt natürlich zusammen auch mit dieser Vorstellung einer anderen, stärkeren Männlichkeit, die ja in dem Rechtspopulismus auch stark verankert ist. Und die sich auch wendet gegen Feminismus und gegen die Frauenbewegung.
Ja. Das kippt dann häufig in offenen Hass und damit sind wir wieder bei Ihrem Buch, Frau Leuthauser-Schnarrenberger, bei dem ich erst ein bisschen überrascht war, dass Sie überhaupt so viel über Rechtspopulismus schreiben. Aber es geht eben Ihnen, glaube ich, auch um die Grenzen von Meinungsfreiheit.
Ja, da schlägt sich jedenfalls ganz deutlich nieder, denn es wird ja mit der Meinungsfreiheit jetzt auch ein bisschen Schindluder getrieben. Also es sagen die, jetzt einmal Rechtspopulisten, aber dann gerade, wenn es nochmal ideologisch aufgeladen in den Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus gehen, die sagen ja, also unsere Meinungsfreiheit wird beschritten. Man darf hier nicht alles sagen, also noch nicht mal leugnen des Holocaust und dass das ein Fliegenschiss in der Geschichte war, ein Völkermord und das darf man eigentlich alles gar nicht sagen, da wird man ja gleich mit Häme überzogen. Also da wird von dieser Seite aus der Vorwurf erhoben, man könne seine Meinung nicht frei äußern. Also man erlebt jetzt zum Beispiel im Landtag in Bayern ganz aktuell, AfD als Fraktion wollen diejenigen ausschließen aus ihrer Gruppe, die Kritik an der Richtung der Fraktion üben. Da wird nicht drüber gerungen, soll man mehr, sag mal, den Herrn Höcke und seine Richtung vertreten oder soll man da konservativ wirtschaftsbezogen agieren, aber eigentlich so mehr im Versuch mit Richtung Mitte. Das wird nicht gewollt. Also da wird die Meinungsfreiheit, die man selbst für sich in Anspruch nimmt, anderen in einer anderen Meinung nicht gewährt. Und gerade wenn wir über Hass reden, dann wird ja sofort damit verbunden, das muss man doch unterbinden. Und deshalb ist die Debatte darüber, was können wir mit dem Strafrecht erfassen, um einmal Meinungsfreiheit auch einzuhegen, ja doch eigentlich permanent geführt. Und da glaube ich, das ist ja auch mein Credo, dass ich schon sage, ja, es gibt schon Grenzen, auch im Grundgesetz sind da Grenzen genannt. Also Meinungsfreiheit ist wirklich nicht dazu da, um alle anderen niederzumachen, Volksverhetzung zu propagieren. Aber Meinungsfreiheit heißt, man muss auch einiges aushalten. Gerade in einer offenen Gesellschaft, in einer pluralen Gesellschaft mit ebenso unterschiedlichen Gruppen. Mhm. Und dann ist das auch extrem anstrengend.
Ja, da outen Sie sich als große Anhängerin von Timothy Garton Ash,
ja.
Der vor 2 Jahren, glaube ich, oder vor 3 Jahren mittlerweile das Buch Redefreiheit geschrieben hat. Was sind da vielleicht so das Hauptkriterium, was Ihnen da so gut gefällt?
Also er hat ja eine Untersuchung in, glaube ich, 20 europäischen Ländern gemacht mit seinen Studenten und sieht sehr wohl Gefährdungen durch die exzessive Meinungsfreiheit mit Radikalisierung, mit Vorwürfen, mit Mobbing, mit Stalking, auch für die Ehre, für die Individualität, für die Persönlichkeit des Einzelnen, stellt da Regeln auf, die aber sagen, Leute, wenn er meint, mit dem Strafrecht bekämmt ihr das hin, damit erfasst ihr, wenn es nicht richtig in die Meinungsfreiheit reingehen soll, erfasst ihr ganz wenige Prozentsätze der Äußerungen. Also man muss andere Mechanismen entwickeln. Das propagiert er, sagt aber selbst, ist ein ziemlich anspruchsvolles Konzept, denn da gehört ja neben ja schon auch Empathie in der Auseinandersetzung, die ich für wichtig halte, natürlich auch sehr viel Ratio mit dazu.
Und ein dickes Fell.
Auch Reflexion und ein dickes Fell. Und das ist nicht so unbedingt das, was im Moment so beherrschend ist. Also ich sehe da, gerade natürlich auch durch soziale Medien befördert, durch die Möglichkeit, sich nicht von Angesicht zu Angesicht mal was an den Kopf zu werfen, das hat ja eine gewisse hemmende Wirkung, sondern wenn ich da anonym, wenn ich mal irgendwie abends da hocke und dann haue ich nochmal so richtig irgend gegen was raus, was mir so total auf den Nerv geht, gegen eine Journalistin, die irgendwas gesagt hat, was einem nun überhaupt nicht passt. Und das führt natürlich dazu, dass andere sich dem anschließen. Also da ist schon eine Dynamik drin.
Gerade online, wie lässt sich das dann doch juristisch einhegen?
Ja,
wir haben das Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
Ja, man sieht es ja, dass es ganz, ganz schwierig ist, das einzuhegen. Also dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz beinhaltet letztendlich, dass die Plattformbetreiber, also Facebook, die sozialen Netzwerke eben mit dem Austausch zur Verfügung stellen, dass man die in die Verantwortung nimmt, dafür, dass sie offenkundig rechtswidrige Äußerungen, offensichtlich rechtswidrige Äußerungen von sich aus runternehmen und damit also schon versuchen, ein bisschen Ordnung in den Diskurs zu bringen.
Und da schreiben Sie, die sind eigentlich weder dafür kompetent noch legitim.
Also das, ich meine, wenn Sie die Rechtsprechung sehen zum Äußerungsrecht, wann darf ich du Nazi-Schlampe sagen? Das ist teilweise sogar erlaubt. Also es ist derartig kompliziert festzustellen, was ist in Deutschland offensichtlich rechtswidrige, beleidigende Äußerung. Und dann sollen das Konzernmitarbeiterinnen machen, wo der Konzern ein Interesse hat, dass die Kunden, die Nutzer, möglichst länger auf ihren Plattformen bleiben, weil je länger die da sind und je mehr das sind, umso bessere Preise gibt es ja dann für die Werbeplätze. Also da denke ich, da die Letztentscheider sein sollen, halte ich das für problematisch. So, von daher wird man jetzt mal eine Bilanz ziehen müssen. Sie merken ja auch in meinem Buch, dass ich nicht so reinhaue und sage, alles Mist, alles muss weg. So kann man ja auch nicht vernünftig Rechtspolitik entwickeln, sondern man braucht jetzt mal wirklich eine Erkenntnis, wo gehen die viel zu weit? Wo warten die viel zu lange? Wie ist das? Wenden sich denn viele dagegen, wenn da was runtergenommen wird? Also der sich in seiner Meinungsfreiheit möglicherweise verletzt fühlt. Aber wir brauchen natürlich eine rechtsstaatliche Komponente. Es kann nicht sein, dass Konzerne letztendlich entscheiden, was man auf einer Plattform lässt und was nicht.
Dieser Übergang, wenn Angst zu Hass wird, der, Herr Bies, kommt auch in Ihrem Buch vor. Das hat mich dann stellenweise erinnert daran, was ich bei Caroline Emke auch vor ein paar Jahren gelesen habe, in Ihrem Buch gegen den Hass. Nämlich diese Bewegung, dass jemand, der Angst hat, eigentlich zurückweicht und jemand, der hasst, nach vorne prescht, um zuzuschlagen, sei es verbal oder sei es gedanklich. Wo sehen Sie diesen Grenzverlauf? Wann kippt Angst in Hass?
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Ich glaube eigentlich auch, dass Angst auch ganz unterschiedliche Handlungsoptionen bietet. Also nicht nur das Zurückgreifen, das kann ja auch in Aggressionen umschlagen. Es ist auch ganz schwierig, das in Verbindung zu setzen. Also bestimmte Emotionen mit bestimmten Handlungen. Aber Tatsache ist natürlich, dass in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder umgeschlagen hat in Hass und Gewalt. Und es ist ja auch so, dass also sogenannte rechte Gewalt immer viel tödlicher und viel umfangreicher war als, sag mal, die Gewalt von links. Also
trotz nur daran,
ich glaube, die Zahlen allein zwischen 1990 und 2000 gab es etwa 100 Tote infolge von rechter Gewalt. Die Gesamtzahl der RAF-Opfer während der ganzen Zeit ist 34. Das ist natürlich immer noch viel zu viel, aber das ist schon ein Unterschied.
Woran glauben Sie, liegt das?
Na, ich glaube, es hängt wirklich auch an dieser Personalisierung. Ich meine, das hat die RAF ja auch gemacht. Die haben ja auch gesagt, wir identifizieren bestimmte Repräsentanten des Staates, die wir praktisch verantwortlich halten für diesen angeblich faschistischen Staat. Und das passiert von rechts natürlich auch, nur richtet sich da eben gegen diese Minderheiten. Ich glaube, auch eine Episode, die auch im Bewusstsein bei Ihnen sicher schon, Frau Leutheusser-Schnarrenberger, nicht so verankert ist, ist diese Gewalt Anfang der 90er Jahre nach der Wiedervereinigung und diese wirklich Pogrome, die stattgefunden haben.
Ich habe an den Lichterketten teilgenommen,
damals
der Bundespräsident Richard von Weizsäcker mit unterstützt hat, eben gerade dagegen mit Solingen und Hoyerswerda und Rostock, Lichtenhagen.
Genau. Also das war schon auch ein Moment in der Geschichte der Bundesrepublik, der, glaube ich, auch heute noch zu wenig Aufmerksamkeit erhält, zumal er auch dazu geführt hat, diese Asylregelung einzuführen, die wir heute immer noch haben, wenn ich das richtig...
Genau,
also die Einschränkung des Rechts auf...
Also ich glaube, ein entscheidendes Moment bei dem Umkippen ist die Bestätigung des individuellen Gefühls von außen, von anderen. Dass Leute das Gefühl bekommen, sie haben Recht mit ihrer Angst. Ihre Angst ist richtig. Die Angst haben andere auch. Und dass das zu einer nicht nur zu einer Solidarisierung führt, sondern auch zu einer Enthemmung.
Sie, Herr Bies, beschreiben, wie es da doch so Kontinuitäten gibt, vor wem man Angst hat. Es gibt immer so den anderen.
Genau.
Und das ist über lange, lange Jahre, nicht nur in der NS-Zeit, sondern auch lange Zeit danach immer noch der Jude gewesen. Mhm. Auch schon vor der NS-Zeit die Angst vor der Verjudung. Mhm. Und das vergleichen Sie dann mit der Angst vor der Islamisierung. Mhm. Das ist eine große Keule.
Ich glaube, das funktioniert mit ähnlichen Mechanismen. Es funktioniert mit der Vorstellung auch, dass es möglicherweise, das findet man ja auch zum Beispiel bei Sarrazin, dass es Muslime gibt, die eigentlich gut integriert sind, aber trotzdem im Verborgenen irgendwie gegen unsere Kultur arbeiten. Und das ist ja eigentlich eine klassisch antisemitische Vorstellung auch. Es gibt die Vorstellung, dass diese Andersartigkeit bestimmt ist von einer Religion, die mit unserer Kultur nicht vereinbar ist, die sich äußert in auch Bräuchen und anderem Aussehen. Also ich will jetzt natürlich nicht behaupten, dass die Muslime heute in Deutschland in einer ähnlichen Situation sind wie die jüdischen Deutschen im Dritten Reich. Aber ich glaube, dass diese Vorurteile und dieser Rassismus, und das ist es, also es ist nicht nur Fremdenfeindlichkeit, es ist Rassismus, weil es sich natürlich immer richtet gegen nur ganz bestimmte Fremde. Also niemand hat ein Problem mit den Schweizern oder ich bin auch amerikanischer Staatsbürger mit den Amerikanern in Deutschland. Es richtet sich immer gegen Leute nicht weißer Hautfarbe oder anderer Religion und dann ist es halt Rassismus.
Und, da schreiben
und
Sie
der funktioniert nach ähnlichen Mechanismen.
Ja, und da schreiben Sie gerade am Beispiel Thilo Sarrazin, das würde zeigen, dass wir in Deutschland offensichtlich Schwierigkeiten damit hätten, Rassismus auch so zu nennen.
Ja, also das ist natürlich auch vielleicht Produkt meiner Erfahrung aus den USA, wo das Thema Rassismus ja sehr präsent ist, nicht immer auf angenehme Art und Weise, gerade in diesen Tagen. Aber ich glaube schon, dass in Deutschland Rassismus oft gleichgesetzt wird mit der Nazi-Form von Rassismus, praktisch letztendlich dem Holocaust und alles, was so eine Stufe drunter ist, so dieser Alltagsrassismus, Diskriminierung, ja, so eine Vorstellung, dass bestimmte Menschen einfach nicht hierher gehören, dass das oft nicht als das benannt wird, was es ist, nämlich auch Rassismus. Und ich finde ja zum Beispiel, dass die Holocaust-Erinnerung auch sich viel mehr wieder konzentrieren sollte auf die alltägliche Ausgrenzung von jüdischen Deutschen. Das nicht nur auf den Endpunkt, also diese Vernichtungslager, sondern auf die alltägliche Erfahrung, die dem vorausging und die diese schreckliche Entwicklung dann letztendlich erst ermöglicht hat.
Das ist ein Satz, der mich hat ein bisschen kurz zusammenzucken lassen, als ich das bei Ihnen gelesen habe, nämlich, dass das Holocaust-Erinnern uns blind mache für den alltäglichen Rassismus heute?
Nee, es ist ja die Frage, warum sich dieser Aufstieg des Rechtspopulismus in einem Land vollzieht, das so eine ausgeprägte Erinnerungskultur hat wie Deutschland. Ne? Also die Holocaust-Erinnerung ist ja ein wesentlicher Bestandteil der politischen Kultur hier. Und dann fragt man sich schon, wie es eigentlich sein kann, dass trotz dieser Erinnerung, diese Argumente, diese Bewegungen, diese Vorstellungen wieder auftauchen. Also warum hat es diese Erinnerungskultur nicht verhindert? Und da frage ich mich eben, ob es eben auch Aspekte dieser Holocaust-Erinnerung gibt, die vielleicht nicht mehr, gerade bei jüngeren Leuten, nicht mehr so die Resonanz haben. Und ob man sich nicht überlegen muss, ob es vielleicht eine andere Form der Erinnerungskultur auch geben muss, die wieder diese Geschichte auf andere Art und Weise vermitteln. Und da, denke ich, ist eben der Bezug auf diese alltägliche Erfahrung, gerade für jüngere Leute, ganz entscheidend. Insbesondere in dem Moment, in dem wir jetzt gerade sind, in dem die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen natürlich zunehmend nicht mehr unter uns sind.
Das ist Teil dieses Schlusskapitels, wo Sie schon Ideen entwerfen, wie wir in die Zukunft gehen könnten, in die Zukunft blicken könnten, wo ich auch ein bisschen überrascht war, dass ein Historiker so deutlich Stellung bezieht und quasi Rezepte gegen Rechtspopulismus entwirft. Da bin ich jetzt zu weit gegangen mit der Formulierung, ich sehe es Ihrem Gesicht an. Trotzdem haben Sie da ein paar Empfehlungen. Und das eine ist eben, das Holocaust-Erinnern mehr mit dem Alltag zu verbinden. Und Sie sagen, Ängste, irrationale Ängste, darauf zu antworten, dass sie irrational sind, das bringt überhaupt nichts, weil Ängste immer als echt wahrgenommen werden. Stattdessen bräuchten wir eine neue demokratische Gefühlspolitik. Was ist das denn?
Naja gut, also zunächst mal, ich habe keine Antwort oder allgemeingültige Antwort auf das Problem des Rechtspopulismus. Wenn ich die hätte, würde ich nicht Bücher mit übertriebenen Titeln schreiben, sondern hätte längst wahrscheinlich einen anderen Job. Aber ich habe mir natürlich schon überlegt, aus dieser Gefühlsgeschichte der Bundesrepublik raus, was hat in der Vergangenheit auch beigetragen zur Demokratisierung der Bundesrepublik? Und da denke ich halt, war es schon dieses Wissen auch um das mögliche Scheitern der Demokratie. Das Bewusstsein, dass es keine Selbstverständlichkeit ist und keine Garantie gibt, dass wir auch in 15, 20 Jahren noch in einer liberalen, progressiven, offenen, multikulturellen Gesellschaft leben. Und ich denke, das war ein Bewusstsein, das die Zeitgenossen der Bundesrepublik immer hatten. Einfach auch aus ihrer eigenen Erinnerung an die Vergangenheit. Und ich glaube, das ist ein Bewusstsein, das uns heute auch wieder guttun würde. Das ist auch kein Alarmismus. Es ist einfach ein Wissen darum, dass wir nicht sicher sein können, dass es immer gut gehen wird.
Also die Erinnerung daran war tatsächlich fällig. Ich glaube, man hat sich durch den Erfolg der Bundesrepublik spätestens seit den 80er Jahren so sehr daran gewöhnt. Absolut. Ich habe 68 immer sowas als sowas wie die Pubertät, die politische Pubertät der Bundesrepublik verstanden und habe gedacht, in den 70er, 80er Jahren ist man erwachsen geworden, also politisch als Republik. Und damit war für mich die Geschichte soweit abgehakt. Ich war tatsächlich Anfang der 2000er Jahre, ging das ja langsam los, war ich wirklich schockiert davon, dass die Demokratie in Deutschland nicht so verankert ist. Und ich glaube, das ist was ich bei Frau Lothäuser-Schnarrenberger wieder gelernt habe. Ich glaube, wir müssen auch an den Schulen noch mehr bewusst machen, was dieser Artikel 1 des Grundgesetzes heißt. Genau so ist das. Ich habe das selber auch nicht gelernt. Ich habe das begriffen zum ersten Mal wirklich bei Ferdinand von Schirach, der die Würde des Menschen ist antastbar geschrieben hat, der klargemacht hat, warum die Abstimmungen über sein Terrorstück eigentlich alle falsch ausgehen. Also der hat es vorher schon in der Theorie beschrieben, dass es nicht sein kann, dass Menschen zu Dingen werden. Das kann man bei Frau Lothäuser-Schnarrenberger wirklich nochmal sehr gut nachlesen, dass es darauf ankommt, den Subjektcharakter von Menschen zu schützen und sie nicht zu Objekten zu machen. Das ist das Elementare.
Das ist der Kern dieses Obersatzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar und eben des Menschen, so steht es im deutschen Grundgesetz. Und das betrifft jeden, jeder, der hier lebt in Deutschland. Eben auch der Asylbewerber aus einem afrikanischen Land, auch ein Krimineller, ganz egal, welcher Religion er angehört, der Mensch, der hat eine Würde, die ist unantastbar. Also es gibt einen Kern, den man bewahren muss. Und das soll natürlich die Achtung gerade untereinander, den Respekt untereinander auch nochmal besonders betonen. Und man darf eben das nicht für selbstverständlich nehmen. Das ist, ich glaube, da sind wir auch einer Meinung.
Das ist die große Verbindung der beiden Bücher.
Ja, dass man wirklich meint, jetzt haben wir doch die Errungenschaft, das bleibt so, brauchen wir gar nichts zu tun. Wenn man nicht wirklich eine lebendige Zivilgesellschaft haben von uns allen Einzelnen, die das sehen und sagen, doch, wir müssen dafür was tun, auch in unterschiedlicher Art und Weise, indem ich mich entweder selbst mehr schütze, was meine Daten angeht, verschlüssele, in der Technik mich ein bisschen fitter mache, aber indem ich auch auf den anderen schaue und sage, will ich, dass der jetzt so schlecht behandelt wird, wie ich mir das nie vorstellen könnte, dass ich behandelt werden möchte?
Das sagt Sabine Lothäuser-Schnarrenberger. Sie hat das Buch geschrieben, Angst essen Freiheit auf, warum wir unsere Grundrechte schützen müssen. Ebenfalls zu Gast Frank Bies mit seinem Buch Republik der Angst, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Und Jens Dirksen, Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, weil die WAZ Medienpartner der Lesart ist, die der Deutschen Funkkultur gemeinsam mit dem Essener Schauspiel und der Buchhandlung Proust veranstaltet. Vielen Dank Ihnen, dass Sie mit uns gesprochen haben. Vielen Dank, dass Sie im Theater sind und vielen Dank, dass Sie uns am Radio zuhören. Dankeschön. Dankeschön.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.